Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die oft kopierten, selten erreichten Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Schön, dass ihr da seid. Es heißt Love and Hate, das heißt, wir kommen wieder zusammen, um Themen zu besprechen, die unser leitender Redakteur dieses Formates, Boogie Down Bass, zusammengestellt hat, die links und rechts vom, wie du es immer nennst, Mainstream, also da vielleicht verschwinden, wo nicht so viel drüber geredet wird in den Bereichen, wo es so dunkel ist, weißt du, wo die Straßenlaterne so ein bisschen kaputt gegangen ist, deswegen steht da die Tonne, wo das Feuer rauskommt und da steht Bass.
Jetzt nicht zu viel.
Mit seinem Klemmbrett und hat ein paar Nachrichten zusammengestellt.
Genau, ich bin immer noch analog unterwegs.
Deswegen habe ich bewusst nicht von Computer oder so geredet, sondern mit einer Schiefertafel und schreibst Schiefertafel, auf, was dich stört.
Ne, besser mit Kreide und anstatt Bordmarker.
Die hat Bass auch aus der ersten Klasse noch übrig.
Ja. Ungefähr aus meiner ersten Klasse Hip-Hop.
Erste Klasse, das war kurz vorm Krieg, oder?
Jetzt okay. Hören wir dann lieber auf, sonst wäre es zu persönlich.
Ja, aber sagen wir so, das erste Thema, das ihr so aufgesucht habt, ist Hip-Hop-technisch auch im Prinzip kurz nach dem Krieg entstanden, das Ganze.
Ja, und auch sehr persönlich tatsächlich, wenn man aus den Anfängen der deutschen Hip-Hop-Kultur oder so wie die deutsche Hip-Hop-Kultur eingestartet ist in den frühen 80ern, Breakdance-Welle, die rübergeschwappt ist und da schwappten dann natürlich auch ein paar Filme mit rüber und unter anderem Beat Street, den ja selbst die Young Guns von heute irgendwie, na, ich glaube nicht, dass alle es auf dem Schirm haben, aber Beat Street, den Film, der wird ja auch immer reihenweise wiederholt oder findet in irgendwelchen Gesprächen statt.
Ist ganz interessant, weil ich glaube, das Thema ist schon irgendwie bekannt, aber die wenigsten haben den gesehen. Das ist so eine Hausaufgabe, so wie du musst ein bisschen was nachholen und da wird es dann richtig hart, sich Beat Street von 1984 anzugucken, wenn du, keine Ahnung, 2018 mit Hip-Hop angefangen hast. Aber ich weiß, dass der Name ist immer Begriff.
Genau, aber worum es geht, es gab einen Artikel, einen Internetartikel, worum es dann ging, wo die These aufgestellt wurde, beziehungsweise wurde Beat Street damals eher, als er produziert wurde und das Produkt fertig war, dann guckt man ja auch so, okay, wird das was, kann das was werden, wurde eigentlich gleich sehr schnell auch von der internen Produktionsfirma und allen die Beteiligten so, oh, das wird bestimmt ein Flop, so, ne, so. So, und das wurde dann aber doch zu einem der wichtigsten, für die Szene zumindest, für einen der wichtigsten Hip-Hop-Filme der Zeit. Vielleicht jetzt nicht zu dem Hollywood-Blockbuster und extrem populären Film für den Mainstream. Aber die Hip-Hop-Szene, auch mit ein paar Seitenhieben, wurde er trotzdem in Beat Street ein sehr, sehr wichtiger Film und auch ein sehr, sehr wichtiger Soundtrack.
Ja, anfangs war der Film ja gar nicht so erfolgreich. Also in den Kinos hat er jetzt nicht so viel Geld eingespielt, hatte ich da irgendwo gelesen. Aber später dann war der wohl sehr erfolgreich in dem Videoverleih. Und natürlich auch der Kult, der dann später um diesen Film entstanden
ist. Er hatte ja so ein paar Gründe, warum er so nicht gleich erfolgreich war. Es kamen ja auch noch ein paar andere Filme. Er hatte so einen kleinen Battle, glaube ich, mit Breakin', der ähnlich kam. Und Breakin' kam, glaube ich, im Sommer. Beat Street kam auch im Sommer, aber spielte im Winter. Ich glaube, es war so der erste Fauxpas, den man sich erlaubt hat, obwohl man ja sagt, ich weiß nicht, ob diese Downjacken-Kultur daher rührt von Beat Street, wo man früher mal gesagt hat, wir tragen unsere Downjacken auch im Sommer, B-Boys, ja. Und daran hat man uns erkannt, an den coolen Downjacken.
Wäre total lustig, wenn das der Grund ist, ehrlich gesagt.
Aber habt ihr überhaupt der Breakin' gesehen? Ich fand ihn so mega, mega cheesy.
Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, aber es ist schon extrem lange her.
Nicht so musical-mäßig?
Und er ist mir so gar nicht so...
Ja, da geht es so um so ein Mädchen, was als Tänzerin durchstarten will. Und das hat eher so für mich diesen typischen Hollywood-Charakter, den halt Beat Street ja nicht so ganz hat. Also Beat Street ist schon näher an der Kultur dran.
Also die Kernaussage sind extrem lang nicht, aber es ist schon ein bisschen längerer Artikel über den Film. So ein bisschen, das wurde so ein bisschen aufgearbeitet. Warum ist er zu einem ikonischen Film geworden und warum ist er eigentlich so und was ist da passiert und was ist da eigentlich schiefgelaufen? Warum hätte er eigentlich anders? Und dem Film wird ja oft vorgeworfen, es war aber in den 80ern schon so, wenn man sich so mit B-Boys oder mit der Hip-Hop-Community auseinandergesetzt hat und man hat den Soundtrack gefeiert, aber trotzdem, es gab Style Wars, ne, U-Bahn-Bilder und verrückte Beine auf Deutsch und es gab Wild Style und wenn man die drei Filme miteinander verglichen hat, dann war man sich eigentlich einer Meinung, Beat Street hat zwar die Hip-Hop-Kultur ganz gut wiedergespiegelt, aber er war nicht authentisch. So, ne?
Dem Zeitpunkt, glaube ich, war Beat Street irgendwie ganz unten auf der Hitliste von den Filmen, die das widerspiegelt.
Aber trotzdem, wenn man sich so ein bisschen das mit allen anderen Facetten der Kultur, der Hip-Hop-Kultur und den ganzen Drumherum und wie was wo passiert ist, ich glaube schon, dass das Drehbuch ganz schon recht nah dran ist an der ganzen Geschichte.
Ja, allein auch schon durch die ganzen Auftritte von Afrika Bambaataa.
Es ist an der Stelle auch noch ganz interessant, wenn ihr beschreibt, dass der am Anfang nicht erfolgreich war, hinten raus aber logischerweise, wie wir jetzt hier wissen, sehr großen Impact hat,
ja.
DVD-Markt erfolgreicher gewesen ist, dann ist es okay, der ist wichtig, den müsst ihr gesehen haben, alle laufen los und kaufen die DVDs, um dann quasi ein bisschen etwas nachzuholen. Und das ist ein bisschen Effekt, den es auch, wenn du aus Deutschland guckst, auch Filme gibt, die es hier gegeben hat, die so ein bisschen sich um Deutsch-Rap-Historie oder auch Hip-Hop-Historie in Deutschland damit beschäftigt haben, dass die alle keine erfolgreichen Filme in den Kinos gewesen sind, weil dazu sie nicht massenpublikumstauglich sind, aber ihre Liebe und ihr Hack quasi bekommen dadurch, dass sie jahrelang von der Szene hochgehalten werden.
Genau, den Mainstream konnte man vielleicht nicht bedienen oder nicht so bedienen, weil der dann vielleicht doch ein Tick zu nerdig war. Für die Nerds war nicht authentisch genug. Aber letzten Endes hat er doch so eine Identifikationsbrücke hergestellt mit den Leuten, die aus der Szene kommen. Und das ist auch cool. Und das war vielleicht auch eher wichtiger, dass im Nachhinein dann nochmal diesen Impact, wie Nico gesagt hat, schon mal gegeben hat. Also gerade über ein Video und alles. Und dass man hat sich ja trotzdem über den Film ausgetauscht. Erstens über die Künstler. Da waren denn ja nicht irgendwie, natürlich waren ein paar die Schauspieler, die Hauptcharaktere Schauspieler. Aber natürlich die ganzen Sidekicks, die ganzen musikalischen Künstler, die da waren und die B-Boys, die haben das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen rausgerissen oder nicht nur ein bisschen, das ist schon extrem rausgerissen und dadurch hat der Soundtrack ja auch einen ganz guten, auch wenn von Arthur Baker, wie gerne bemängelt wird in so einer U-Bahn, B-Boy-Battle-Szene, ne, da wurde sich dann auch so bei Puristen dann sagen, oh, warum ist er jetzt nicht so ein klassischer B-Boy-Funk-Break, so Backspin-mäßig irgendwie aufgearbeitet, dass der Break schön lange läuft, nein, es kommt so ein Arthur Baker B-Boy-Track, so, auch ein cooler Track auf gewisse Weise, aber aus damaliger Sicht hätte man sich wahrscheinlich auch eher so diesen klassischen Funk-Break gewünscht in solcher Battle-Szene. So.
Ich finde, es ist ein bisschen wie bei Whole Train hier in Deutschland, den ich auch als einen sehr wichtigen Film finde, den ihr da draußen vielleicht auch ein bisschen besser kennt als vielleicht Beat Street, weil er vielleicht näher dran war. Trotzdem würden wir euch gerne den Tipp geben, guckt euch Beat Street an. Kauft euch die DVD, wenn es die noch gibt, wenn ihr noch einen DVD-Player habt. Mich würde mal interessieren, das gucke ich mal nebenbei, das recherchiere ich mal schnell.
So in drei Teilen bei YouTube oder so, ne? Wie es so gerne so ist.
Ja, das ist ja illegal. Wir müssen ja gucken, ob er irgendwo vielleicht im Stream ist.
Ich dachte, Hip-Hop wäre so ein bisschen abseits vom Legalen.
Nee, der ist bei Vimeo kannst du ihn illegal finden. Im offiziellen Stream ist er bei Amazon kannst du ihn kaufen.
Aber was sind Filme
Sky
auch
Go.
Noch?
Sky was? Go, du, was, geil, bei Sky Go kannst du ihn dir in einer Flatrate angucken.
Nein, den muss man sich auf VHS angucken, damit man das richtige Feeling bekommt.
Okay, das heißt, Aufgabe jetzt für euch, also zum Flohmarkt VHS-Rekorder kaufen.
Mein Tipp, eBay-Kleinanzeigen zur Verschenken-Rubrik, da finde ich alle drei Tage immer einen Videorekorder zu verschenken.
Wie viele hast du mittlerweile?
Oh, gar nicht. Ja, nicht mehr so wirklich einen. Ich brauche den.
Ist für euch, also jetzt mal ganz grundsätzlich runtergebrochen, ist für euch Beat Street ein Kultfilm?
Ja.
Also zählt da wirklich dazu, dass das ist ein Hip-Hop-Film ist?
Ja,
cool
bei mir ist es so viele Filme gibt es ja nicht. Also die kann man an einer Hand abzählen,
man so, sagen, so.
Die den Ursprüngen so ein bisschen gerecht werden. Und deswegen, klar, gehört Beat Street für mich eigentlich automatisch mit dazu. Ich finde ihn aber so unter den Top 3, okay, so viel gibt es ja gar nicht so. Breaking sehe ich jetzt nicht so wirklich damit drin, das finde ich mir ein bisschen zu cheesy.
Man vergleicht ja mal ganz schnell mit Wildstyle, ist glaube ich so mal der erste Vergleichsfilm so ein bisschen.
Wildstyle hat schon so am meisten für mich.
Also Beat Street hat es ja auch, in dem Bericht steht es auch, eigentlich ganz gut, warum im Nachhinein, also diese zweite Welle, den Push ausgelöst und dass der Film, aber nicht, dass er dann sagt, okay, cool, dass der Film nochmal Beachtung geschenkt wurde. Das hat ja auch der ganzen Hip-Hop-Kultur geholfen und der ganzen Hip-Hop-Szene geholfen. Das ist ja eigentlich ganz geil und viele Künstler, die entweder in dem Film mitgewirkt haben oder wichtige Künstler, die aus dieser gleichen Ära kommen, Curtis Blow, Run DMC, Houdini, Fat Boys, Grandmaster Flash, Furious 5, die haben ja auch in diesen Jahren extrem sind erfolgreich geworden und das hat den Film auch nochmal so mitgezogen, ne? oder die Story des Films und die Kultur an sich. Das ist ja auch ein Teil des Erfolgs gewesen, dass die Musik im Nachhinein jetzt nicht nur vom Film, also ja, allgemein die Rap-Musik an sich, die in der da eine Rolle gespielt hat, das Ganze echt gut gepusht hat.
Der Film zeigt ja auch, dass Hip-Hop dann später ja auch immer wichtiger wurde. Später gab es auch noch die, wo du gerade Fatboys erwähnt hast, die sind ja später auch ins Schauspielgeschäft eingestiegen mit Crush Groove, das war ja auch nochmal so ein Klassiker, der aber glaube ich von 85 oder 86.
Das weiß ich gar nicht. Ja, so, so in dem Dreh.
Okay, das war jetzt kein klassischer Hip-Hop-Movie, so wie White Style oder wie Style Wars, das war halt schon richtig so, da warst du richtig mittendrin. Das war auch schon eher eine mehr wie eine Doku auch schon, ja, so teilweise.
Ja, aber ein bisschen Comedy-Style. Die Fatboys waren ja immer so ein bisschen Comedy-Style.
Krass
so.
Auf Comedy unterwegs, ja. Und da hat man schon gesehen, okay, da so die nächsten Hip-Hop, anfangs Hip-Hop-Filme oder die so Hip-Hop-relevante Themen mit drin hatten, die waren schon eher so ein bisschen auf Hollywood getrimmt. So, und das war für mich dann auch schon so, ja, ist halt nett anzusehen, aber so richtig am, sag ich mal, an der Hip-Hop-Kultur richtig dran warst du nicht mehr so wirklich.
Ja, musst halt so Kompromisse machen, ne? Also wenn es so eine, eher so einen Doku-Charakter hat, wie Style Wars oder Wild Style ja auch auf irgendeine Art und Weise so einen Touch, ja, so ein bisschen, Doku-Touch, Doku-Touch hat irgendwie, ist schon schwierig, denn irgendwie mit so einem Hollywood-Blockbuster, wenn man dahin möchte, als Regisseur, als Drehbuchautor, als, keine Ahnung, Produzent, möchte man ja dann ein bisschen mehr Fame oder wie auch immer, möchte ein bisschen mehr oben einsteigen.
Ich habe vorhin schon versucht, die Einladung Richtung Song zu bauen, aber ich merke, wie euch das Thema am Herzen liegt.
Wir haben uns da drin wieder verloren, so ein bisschen.
Ja, genau, deswegen, da wollte ich euch einfach den weitermachen lassen hier, ja, was Spaß macht, euch dabei zuzuhören. aber ich würde sagen, wir geben den Leuten jetzt mal die Chance, zumindest wenn sie die Radiosendung hören, dass sie ein bisschen Mucke dazu kriegen. Was hören wir?
Kein Song aus dem Soundtrack.
Das ist schon mal wieder typisch.
Ganz typisch.
Das ist Anti-Bass, der immer
Anti-Bass. Den Soundtrack habt ihr doch und kennt ihr doch alle. Nein,
Da Phantoms. Bin ich mir ziemlich sicher, das nicht.
Nee, auch den Song kennt ihr, glaube ich, nicht so wirklich. Da Phantoms, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche.
The Phantoms, ja.
Old School Rule.
1993er Baujahr. Also genau 9 Jahre nach Beat Street.
Okay, so, also nicht mal ein runder Geburtstag. Egal, wir hören rein hier bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate mit Dan, Bass und Nico und einem sehr ausführlichen Austausch, so ist es richtig, über Beat Street. Wir haben uns im Vorgespräch hier, bevor wir aufgenommen haben, mal ein bisschen über Immobilien unterhalten. Das ist dann auch das Thema, was wir jetzt annehmen, aber nicht mit den Preisen, über die wir uns da unterhalten haben. Worum geht's?
Es geht um Biggie. Es geht um Brooklyn. Es geht um Brooklyn. Es geht um Gentrifizierung. Es geht um teure Apartments. Gentrifizierung, die voranschreitet in der Hauptstadt des Hip-Hops. Und damit geht es zumindest los. So ein bisschen Querdenker-Alarm bei dem Thema. Mal gucken, wie sehr ich mich in die Nesseln setze oder ihr damit einsteigen könnt. Biggies, das war so ein Social-Media-Thema. Biggies Apartment oder wo er aufgewachsen ist in dem Viertel in Bed-Stuy. Ist renoviert worden oder das ganze Viertel ist so ein bisschen schick gemacht worden, renoviert worden. Und in dem Apartment, wo Biggie aufgewachsen ist, das kann man mieten, kaufen. Ich glaube, mieten auf jeden Fall in allererster Linie. Und das kostet laut diesem Medienbericht oder Internetbericht $4,000 pro Monat. Und Bed-Stuy, da wo er gelebt hat, die Ecke, ist natürlich immer so, okay, direkt in Manhattan oder Lower East Side, Upper West Side, so ne, die teuren Viertel in New York, in Manhattan, aber Bed-Stuy ist in Brooklyn, ein bisschen auch noch citynah, könnte man vielleicht, wenn man sich auskennt, weiß ich, wie in Berlin, in Hamburg würde ich sagen, ist schon, ich sag mal, ein dreckigeres Viertel, dreckigere Ecke von Eimsbüttel, habe ich immer gesagt, wäre so Bed-Stuy, so, ne? Da hatten wir uns vorhin ja auch unterhalten. Also in Eimsbüttel werden die Preise ja auch ordentlich angezogen die letzten Jahre.
Ja, man kann viel Geld ausgeben für Immobilien, wenn man will. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man da, wo Biggie lebt, deshalb mehr Geld ausgibt, weil das einem das gute Gefühl gibt. Oder ob dieser Gedanke vielleicht schon 20 Jahre zu alt ist.
Jetzt die Sache ist, ob es überhaupt so, ja, ey, ihr könnt da leben, wo Biggie aufgewachsen ist.
Ja, aber das gibt's ja schon. Ja. Ey, ich meine, es gibt Leute, die campen vor irgendwelchen Hotels, weil sie einmal jemanden 2 Sekunden sehen wollen. Wenn du dann die Chance hast, in den Räumen zu leben, so ist die Frage, ob Dan das ausgeben würde.
Ich finde es ja lustig, in diesem Artikel kam ja auch der Immobilienmakler zu Wort, der das da so verwaltet. Die Adresse ist übrigens 226 St. James Place, Clinton Hill. Und das ist dort alles komplett modernisiert oder saniert worden. Und er schreibt hier, ich lese mal kurz vor, "It's so calm and residential now. It's hard to imagine it's the same street that he sang about with all the drugs and gunfire. It couldn't be more different." Und dann? The neighborhood is all hipsters and millennials, people in finance and tech people. Also, er kann sich kaum vorstellen, dass diese Gegend mal früher so schlimm gewesen
aber
war,
das
so,
wie er das beschrieben hat. Ja, aber guck mal, das ist so, wenn du sagst, so, guck mal, willst du diesen Straßen-Hip-Hop-Vibe spüren, dann zieh da hin. Nein, geht eben nicht. Wenn ich da direkt einsteige mit diesem Vergleich, wie ich es manchmal mit der Hip-Hop-Kultur oder der Hip-Hop-Szene sage, nein, dann sagst du so, du kannst nicht ein Viertel irgendwie upisieren oder irgendwie Strukturwandel betreiben und alle so diese alten Werte, ich sage immer, diese alten Werte in Form von den alten Veteranen verdrängen und dann sagen, ey, kommt hierher, hier findet ihr diesen alten Vibe wieder, hier finden irgendwie die Breakdance-Shows auf der Straße statt oder
ja, ist ja gar nicht.
Oder die Park-Jams
nichts davon,
oder so.
Ja,
oder,
gar
nichts
davon,
ich meine, dass man sich wünscht, dass da irgendwie Schlägereien, Messerstechereien oder irgendwie, dass die Omi abgezogen wird, wünscht man sich nicht. Aber irgendwie diesen klassischen Hip-Hop-Vibe zu spüren, den so zu verkaufen. Ne? Wenn ich das jetzt mal so eins zu eins übernehme, vielleicht für das Thema. Also ich finde das recht spannend, wenn man dieses klassische Thema Gentrifizierung in den Hip-Hop-Vibe oder in das Thema Hip-Hop-Szene, Szenerie, den Wandel, den Strukturwandel der letzten 20, 30 Jahre, der stetig stattfindet, finde ich ganz, ganz spannend eigentlich.
Naja, in New York muss man ja auch sagen, ist das ja ein Wandel, der ja immer stetig voranschreitet. Und ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal so die Durchschnittspreise für eine Einzimmerwohnung in New York mal so mitbekommen. Und
hast dich umgeguckt, weil du was hast doch nach Immobilie gesucht? Oder?
Ja, ich muss sagen, also, zwischendurch interessiert mich das schon so, was so ein One-Bedroom kostet. Und da ist es momentan so, dass es knapp unter 3.000 Dollar ist. Also so
im
über
Monat.
Ganz New York gesehen, im Monat, ja. Und New York ist da an zweiter Stelle, nur San Francisco ist noch teurer, ich glaube mit 3.500 war das und an dritter Stelle kommt auch schon irgendwie Boston mit.
Es wäre so, wenn man sagt, so, ja, hier, das ist das Mecca, das Hip-Hop, gerade so eine Viertel, ne? Bushwick, Bed-Stuy,
ja.
So all die Ecke, wo wirklich große Namen herkommen oder selbst in Manhattan oben in Harlem. Ich weiß nicht, wie es in Harlem da aussieht mit der Gentrifizierung oder mit so einem Strukturwandel.
Aber eine Freundin von mir, eine Bekannte von mir, die auch in Hamburg gelebt hat, die lebt da jetzt und die sagt, also sie müssen sich zu dritt Bedroom-Raum teilen, damit sie es irgendwie finanziert kriegen.
Man brauchst du 3-4 Jobs, so, das ist jetzt mal so doof hingesagt, aber ich glaube schon, dass du da wirklich einen Großteil deines Einkommens da wirklich, wenn du wirklich in der Stadt relativ citynah leben möchtest oder nur so kannst, weil du den Job sonst nicht ausführen kannst. Das ist so, da beißt sich die Ratte ja wieder in den Schwanz, wenn du Pech hast. So, ne?
Ich hatte auch mal so eine interessante kurze Reportage gesehen über so Mikro-Apartments in New York. Da war irgendwie, wurde einer gezeigt, der in Manhattan so ein richtiges Mikro-Apartment, also wie so eine Abstellkammer, ne? Und dann hat er auch irgendwie sein Bett da an die Decke genagelt oder kurz unter die Decke, damit er wirklich den kompletten Platz, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das waren, wahrscheinlich so 6-7 Quadratmeter. Und der hat nur $1,000 dafür bezahlt. Das ist auch schon natürlich ein paar Jahre her.
Ja, Schnäppchen.
Aber das ist schon krass, ne? Und ich glaube, in Tokio oder in Hongkong oder so, das ist auch mega krass mit dem Wohnplatz. Das ist da mega rar und da pennen die Leute sogar, habe ich gesehen, so in kleinen Käfigen.
Aber das ist insofern, ich habe da auch mal eine Reportage drüber gesehen, wie dann auch die Architekten in Asien, ich glaube es war Tokio, auch die Wohnung, also die bauen dir auf 4 Quadratmetern eine komplette Wohnung mit Küchenzeile, Wohnzimmer und Bett ein, wo du dann Sachen umklappst und dann ist es ein Wohnzimmer und dann ist es ein Bett.
Das ist schon bei Ikea.
Das ist aber schon ziemlich geil. So, und wenn du dann quasi in der Metropole leben willst, dann musst du das wahrscheinlich auch leider so machen, ob du nur willst oder
das
nicht.
Das ist einfach zu heftig. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts, einfach mal so richtig viel Kohle rauszuschmeißen, nur um den City-Flavor zu kriegen, dann fliegt man da vielleicht mal für 2 Wochen, 2-mal im Jahr hin und hat man trotzdem den Flavor und bezahlt nicht irgendwie alles oder ist nicht irgendwie seine ganze Kohle los.
Lass uns doch noch mal kurz auf den anderen Punkt eingehen, dass wir sagen, Gentrifizierung, diese Yuppisierung des Wohnraums. Oder
ich liebe es, wenn der Redakteur wieder zum Thema leitet.
Genau. Wir sind ja hier bei Love and Hate und wir sind hier bei Hip-Hop und deswegen, wie seht ihr das? Wie könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, diesen Gedankengang, wenn ich sage, dass dieser Strukturwandel auch so wie eine Gentrifizierung in diesem Wohnungsbau oder in diesem Viertel Umstrukturierung auch in der Hip-Hop-Kultur an sich stattfindet? Dass man diese klassischen alten Werte, also wenn man jetzt Hamburg Schanzenviertel, ne, da müssen alte eingesessene Jeansläden, Kioske, also die wirklich schon 20, 30 Jahre da sind, irgendwelche Geschäfte, die müssen weichen, weil sie einfach da rausgedrängt werden und geraten dann auch extrem in Vergessenheit. Und man sagt dann, ja, wir besorgen euch woanders wieder, ihr könnt euch woanders niederlassen oder man versucht denen irgendwie Alternativen zu bieten. wo sie stattfinden können, was aber dann auch nicht mehr, dass das Viertel dann nicht mehr dem entspricht, was es eigentlich mal ausgestrahlt hat oder was es für ein Glanz oder was es für einen bestimmten Glanz mal hatte, sagen wir mal so. Ich kann das, für mich ist so dieses Gentrifizierungsding, finde ich das extrem schön auf diese Schablone auf Hip-Hop zu legen, und für mich findet es da auch extrem statt. So.
Was ich cool fand, als wir unsere Harlem-Tour letztes Mal in New York gemacht hatten, letztes Jahr, da hatte ja auch unser Führer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, unser Führer, sag ich schon hier, unser Guide, ja, der meinte ja auch irgendwie, in New York natürlich die Gentrifizierung schreitet unglaublich krass voran, und da meinte er, irgendwie müsste es doch ein System geben, damit diese Alteingesessenen auch eine Möglichkeit haben, trotzdem hier zu bleiben und nicht vertrieben zu werden. Irgendwie müsste es da so ein System geben, wenn man
so
einen
Austausch, so ein Hand in Hand, weiß nicht, wie man das machen will, weil es hängt ja immer dieser Mainstream, es hängt immer der wirtschaftliche Faktor damit rein. Also alles, was wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, oder das lässt man ja gerne mal einfach links liegen. Wir, sagen, ja, wir verdrängen hier, wir brauchen
geben.
Keine, wir brauchen, guck mal, das Viertel ist cool, die Wohnungen sind cool, wir verdrängen die alten Mieter, sanieren die Wohnung, was vorher 300 Euro, also ich kenne einen alten Schulkollege von mir, der wohnt in einer über 100 Quadratmeter Wohnung in der Schanze, der hat 300 irgendwas warm bezahlt, weil die Eltern da seit den 70ern wohnen. Ja. Der musste jetzt aber auch raus, also da wurden aus einer Wohnung wurden drei Wohnungen gemacht, die wurden dann irgendwie für 1000 Euro kalt vermietet. So, ne? Das ist so, da wurden dann so alte Werte einfach so, da wird über Leichen gegangen. So, ne? Und das habe ich beim Hip-Hop auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Industrie einfach so wie so ein Panzer drüber wegrollt, da ja. Geht man halt über Leichen. Scheiß auf die Alten. Das ist vorbei. Der Strukturwandel ist da, es wird immer wieder neu, so ohne mal ein bisschen so ein bisschen auf das Alte zu gucken, dass diese alten Werte, die Seele, für mich geht so ein bisschen die Seele von dem Ganzen auch verloren.
Ja, wenn deine Gier nach Kapital zu groß ist, dann muss halt die Seele darunter leiden, ist einfach so.
Das ist, wen wollen wir mal, wer hat die Verantwortung? Ja, jeder hat für sich selber die Verantwortung, so, ne? Aber so findet man immer schnell, wenn man nicht in den Spiegel guckt, findet man auch woanders immer gerne mal schnell den Universalschuldigen, ist schwierig damit drüber zu diskutieren. Das Leben dreht sich immer so viel, man hat Sachen zu bezahlen, das muss weitergehen, das muss irgendwo...
Ja, aber ich finde so Wohnraum, das ist so ein Grundbedürfnis des Menschen, das sollte irgendwie nicht extraorbitant viel kosten, genauso wie halt die normalen Dinge des Lebens, so. Ob es jetzt der Wohnraum ist oder Essen, Trinken, whatever.
Soll der Wohnraum zumindest nicht auf Kosten von so extremen Profitgier stattfinden.
Das finde ich so irgendwie pervers, so, ne? So, dass mit den Grundbedürfnissen des Menschen dann so Kapital rausgeschlagen wird.
Aber auch Sachen, die sich halt entwickelt haben. Also wenn wir wieder bei der Hip-Hop-Kultur sind, ne? Also wenn ihr sagt, so durch diese Profitgier, wenn man sagt, da könnte was lukrativ sein und diese Profitgier dann sich einschaltet und sagt, und man einfach alles wegmäht, was man sagt, so, das brauchen wir nicht, damit verdienen wir kein Geld. Also
es hat halt diesen kleinen traurigen Faktor dabei, dass das, was alles immer cool ist, das wollen die Leute haben. Und wenn Leute etwas haben wollen, dann macht man einen Preis draus.
Aber dann ist das Coole weg.
Ja, und Hip-Hop hat es irgendwie an sich, ob es nun will oder nicht, dass es seit 40 Jahren immer mehr Leute immer cooler finden.
Hip-Hop gibt es seit 40 Jahren.
Ja, aber das reduziert sich.
deswegen steigen die Preise.
Genau, Hip-Hop gibt es erst seit 5 Jahren. Seit es Spotify gibt.
Das ist ein guter Ansatz. Um da nochmal drauf einzusteigen, das ist ein guter Ansatz, wenn man sagt, ja, Hip-Hop, immer mehr Leute, also ich sag jetzt mal der Mainstream oder...
Hör mir auf mit diesem komischen...
Sag mal die Universal-Kids. Oder Hip-Hop wird immer cooler.
Hip-Hop ist in den USA seit 30 Jahren schon Mainstream. Ja,
pass auf. Aber Hip-Hop wird immer cooler. Aber es reduziert sich auch immer weiter auf dieses klassische Musikding, so, ne? Und dann das, was unten unterm Strich irgendwie übrig bleibt und das, was über die Klippe geschoben wird, nicht wirklich, aber es wird sozusagen von der Masse oder auch von den Medien über die Klippe geschoben. Das ist halt, sind ein paar andere Werte, wie das Graffiti-Ding, was nicht so nach vorne gepusht wird, oder die B-Boys und die DJs mal eben schnell, auch wenn wir noch ein anderes Thema haben, vielleicht kommen wir noch dazu, die DJ-Kultur weltweit eigentlich recht groß angesehen ist, aber im Hip-Hop in der Außenwirkung keine große Rolle mehr spielt. So.
Ja, aber guck mal, da machen wir jetzt wieder ein großes Fass auf, worüber wir schon 100 Mal gesprochen haben. Insofern,
da brauchen wir jetzt auch nicht. Aber,
nee,
so, ne?
Aber kurze kleine Anmerkung dazu, weil mir die in diesem Fall ganz, ganz, ganz gut dazu passt, finde ich. Also erstmal finde ich, das, was von Hip-Hop auch hängen bleibt, ist Style. und Style in verschiedener Form. Also A, über Klamotten, dass jede Modemarke sich irgendwie immer mal wieder daran orientiert, teilweise die Stile komplett kopiert. Hip-Hop ja darüber sich auch immer definiert hat, angefangen bei den Breakern bis zu den Rappern, die auch immer sehr über Style gekommen sind. Und diese ganzen Elemente, die zieht man sich wie so eine Essenz raus. Da sind wir wieder auch bei Gentrifizierung, bei dem, was wir cool finden, das nehmen wir mit und dann können Leute ein Preisschild dranhängen und wir bezahlen das. Und da bleibt dann so ein kleines bisschen das andere auf der Strecke, was du eben schon gerade beschrieben hast. Ich glaube aber, dass sich am Ende diese einzelnen Zellen, die sich überall bilden, immer weiter auch
die sind auf jeden Fall da. Also die sind ja nicht weg. Also ja, die werden nicht weg sein, aber sie spielen halt in der medialen oder in der Öffentlichkeit kaum noch. Will man vielleicht auch gar nicht. Also ich bin ja auch nicht so ein großer Fan.
Ja, das stimmt ja nicht. Darauf will ich ja hinaus. Sie spielen ja trotzdem eine Rolle. Aber sie spielen nicht mehr eine Rolle in der Art und Weise, wie du es machst. Wenn in einem Seat-Werbespot irgendein Breaker auf dem Dach von einem Auto breakt, weil da, dann spielen sie alle eine Rolle. Sie spielen immer nicht mehr in dem klassischen Hip-Hop Gesamtbild eine Rolle, wie man sich das aus der Kultur heraus wahrscheinlich auch wünschen würde, weil diese einzelnen Disziplinen nebeneinander ein bisschen länger, dass es mehr Zusammenhalt daraus geben sollte.
Ja, das spielt halt in der Außendarstellung dann nicht mehr wirklich eine Rolle. Vielleicht trifft das einfach den sogenannten Zeitgeist einfach gerade nicht mehr, weil die Leute das halt nicht flashen, weil sie halt lieber ihre Rapstars einfach eher feiern und das alles, was links und rechts noch an Hip-Hop dranhängt, ja, überhaupt nicht gerade im Fokus bei denen ist und auch nicht so wirklich beliebt ist. So.
Ja, vielleicht fällt es doch einfach gar nicht so, also ich war vor ein paar Wochen ja auf dem Roskilde Festival und habe da diese Graffiti-Teil, da haben wir auch eine Reportage zu gemacht bei Backspin TV und die war, der Eindruck, den ich daraus hatte, war, das ist riesengroß, alle feiern irgendwie diese Bilder. Da waren über 100 Künstler, die da gemalt haben und das ist ein wichtiger Teil von dem Nordeuropas größten und wichtigsten Musikfest, Popkulturfestival, ja. Musikfestival, so, aber es funktioniert in sich super und es ist aber dann auch, was Graffiti angeht, nicht so lang, du kannst dich nicht so lange damit beschäftigen. Also als Konsument und als Fan quasi guckst du es an und sagst, cool.
Ist eine andere Art zu konsumieren, ist klar.
Genau, ja, ja. Und damit ist auch die Art und Weise, wie du es, du redest immer von diesem Support und so, aber wie generell es in den Fokus rückt, ist damit, du kannst Graffiti halt einfach nicht so in den Fokus rücken, wie du einen Rapper in den Fokus rücken kannst, weil der Rapper extrovertiert ist und die Masse sucht. Der Künstler, ja. Der Graffiti-Artist ist introvertiert, will meistens sich gar nicht zeigen, lässt seine Kunst für sich sprechen.
Klar, also wenn man das aber wieder diese wirtschaftliche Sicht, diese Vermarktung...
Nein, ich rede nicht von Vermarktungsmöglichkeiten, ich rede von Kommunikation. Ein Rapper kommuniziert, ein Graffiti-Artist kommuniziert nicht. Und das gibt schon eine unterschiedliche Startpunkt einfach, wie man mit den einzelnen Elementen umgeht.
Ja, die Art, wie er
kommuniziert. Ja, aber ich finde schon, dass also die Art, Künstler mit also, ihrer Kunst auch kommunizieren.
Also ich finde, im Graffiti für mich, aber das können wir mal ein andermal beleuchten, ich finde, Graffiti kommuniziert mehr als Rap.
Auf ja, bestimmte Art und Weise. Bin voll und ganz bei Base.
Also die ganzen Trainbomber, Tagger, die ganzen Tagger weltweit. Ihr
versteht überhaupt nicht, was ich eben gerade sagen wollte. Aber dann brechen wir es hier ab. Das ist Quatsch. Ernsthaft, weil das ist jetzt wieder dieses, ja, Schutzschilder davor, bam.
Nee, ist nichts mit Schutzschild.
Natürlich, das ist nichts anderes, was du gerade machst. Graffiti verteidigen. Ich habe es doch überhaupt nicht angegriffen. Ich habe nur gesagt, dass die Künstler, die da drin stecken, einen nicht so großen Geltungsdrang haben, wie es auf der Rap-Seite stattfindet. Dass daraufhin
geht. Das ist klar.
Dann lass mich doch mal kurz das erklären, dass daraufhin sind, auf der anderen Seite die Konsum, also die Empfänger dieser Botschaft, die dafür sorgen, dass Interesse an einem Thema größer wird oder nicht, dafür sorgen automatisch, dass Rap immer größer wird und Graffiti eben nicht, weil die Künstler eben nicht Lust haben, sich groß zu inszenieren. Trotzdem, um jetzt deinen wirtschaftlichen Faktor mit zu bringen, den du ja immer sofort mit einbringst, ist ja, dass Graffiti-Artists, wenn sie lange dabei sind und vor allen Dingen auch diesen Kunstgedanken für sich weiterspinnen, ja heute nicht weniger erfolgreich sind als manche Rapper, weil sie halt in der Kunst hoch angesagt sind.
Aber klar, vielleicht nicht in der Masse, aber natürlich gibt es sehr, sehr viele ehemalige Graffiti oder immer noch Graffiti-Writer, die den Kunstfilm
ja,
natürlich
genau.
für
es
sich entdeckt haben.
Es gibt
auch
nicht die Masse an Rappern, die mega erfolgreich sind.
Nein, natürlich nicht. Ich kann es auch nicht inzwischen. Ich kann es nachvollziehen, wie du das ausdrücken wolltest. So, ne?
Ja,
also insofern. Also natürlich, wenn keiner direkt mit den Leuten redet, wie es ein Rapper tut, irgendwie das ist ja Marketing sozusagen auf irgendeine Art und Weise.
Ja, und dann müssen wir, dann sind wir so ein bisschen wieder bei Gentrifizierung und was da passiert, das liegt ja immer nur daran, der Spot ist cool, da wollen alle hin, deswegen zahlen sie Geld dafür. Und Rap ist cool, deswegen laufen sie da alle hin und wollen alle ganz viel Rap und damit im Prinzip nur Musik konsumieren, so. Und Graffiti und Breakdance gehen auf ihre eigenen Welten und so. Und Breakdance-Tanz läuft auch in Theatern und es hat auch eine gewisse Reichweite. Aber, ja, der Fokus funktioniert
nicht mehr so. Ich finde, der Vergleich hängt trotzdem. Ich meine, Graffiti und B-Boys und Auflegen und so. Okay, das Auflegen vielleicht jetzt gerade aktuell nicht aufgrund der technischen Möglichkeiten. Aber ich finde, du kannst Rap nicht mit Graffiti so auf eine Stufe stellen und die dann so vergleichen, dass du sagst, Rap hat mehr kommunikative Elemente oder erreicht die Leute schneller, besser. Ich finde, dass der Vergleich geht eigentlich überhaupt nicht so wirklich.
Wieso? Ich rede noch nicht vom Sender, sondern von Empfänger.
Ja, aber beim Rap ist es doch so, dass du eigentlich nichts dafür brauchst.
Naja, den Trigger, also
du brauchst keine Übungseinheiten an der Wand. Klar, musst du schon ein bisschen Talent vielleicht mitbringen und ein bisschen üben, so 1, 2, 3, 4 zählen, aber das ist eine ganz andere Vergleichsweise, ich finde, da vergleicht man so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Für mich persönlich. Vielleicht weiß ich aber auch nicht, wo ihr jetzt gerade hin wollt mit eurer.
Nö, ist das so ein bisschen allgemein. Ein guter Rapper braucht auch viel Training, bis er ein guter Rapper ist.
Wir haben auch, also ich glaube schon, dass die Konsumenten, also der Empfänger, wie Nico gerade sagte, die schon nicht alle schon einen Großteil schon erkennen kann, wenn sie das triggert, das, was sie da hören, ob das gut ist oder schlecht ist.
Oder sehen,
ne? Aber das sind halt mehrere Faktoren. Heute sind es ja nicht mehr, wie man, wo wir ja auch immer gerne drüber meckern. Ich meine, stell mal Rapper A und Rapper B nackt auf die Straße und lass sie machen, so, ne? Also Außendarstellung oder das, was sie können, definieren wir denn nur noch jetzt an dem, was aus ihrem Mund kommt, mit ihrem Style, ne?
Ja,
nicht,
genau.
Nicht, wie sie sich geben, nicht, wie sie sich kleiden, nicht, in welchem Umfeld sie sich bewegen. Egal, wo sie stattfinden. So, ne, man lässt sie laut irgendwie nackt aus dem Tunnel heraus rappen und dann kann man mal sehen, wer besser ist. Kann man auch immer so. Ne, heutzutage zählt ein bisschen mehr als nur Skills, die aus dem Mund kommen, so, ne? So bei dem einen. Deswegen ist es immer ein bisschen, da haten wir ja auch immer gerne drauf. Ne, haten oder diskutieren, oder kann man gerne drüber diskutieren.
Ja, genau.
Das ist auch der Art Strukturwandel, wird auch immer gerne gesehen. Rap ist nicht halt, nicht, das ist der Strukturwandel im Rap, ja, kann man nachvollziehen, weil es ist nicht nur das, was sie können, sondern das, was sie verkörpern, so, oder wie sie es ausleben, so, ne?
Ja, aber genau da, mir ist nur gerade aus der Diskussion über Gentrifizierung so ein bisschen aufgekommen, warum bestimmte Sachen größeres Interesse haben als andere und es geht vielleicht gar nicht unbedingt um den Sender, sondern dann in dem Fall auch um den Empfänger und wie der halt überhaupt Interesse an einem Thema hat. Und du wirst, und das mehr kriegst du ja mit, wenn du, keine Ahnung, schon verschiedene Rap-News machst. Du nimmst Rapper A, B, C und nicht alle drei, auch wenn du über alle drei gleichzeitig zum Beispiel nach außen kommunizierst, haben den gleichen Approach, haben den gleichen Reichweiten und den gleichen, in Anführungsstrichen, erstmal zahlenmäßigen Interessenerfolg, obwohl sie alle gleichzeitig quasi an die Wand gestellt werden. So, und das gilt ja für Graffiti dann im Prinzip genauso im Vergleich zu Rap. Und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Dass je weniger Kommunikation du nach außen machst, desto weniger Leute kriegen es mit. Du kannst es dich da trotzdem mit hinstellen, aber weil vielleicht nicht so viel Sendeempfängerfläche ist, so. So, deswegen passiert vielleicht nicht so viel. Und das ist bei Gentrifizierung
das ist auch wie man
sehr
das
komplex, aber ich versuche gerade mir so einen Gedanken daran zu kriegen, dass dass im Prinzip der Kunde dann doch darüber entscheidet. Und dass das wahrscheinlich das ist, was Hip-Hop gerade so ein bisschen auseinanderbricht.
Naja, es ist auch so ein bisschen, wie man das auch miteinander verbindet alles, ne? Also ich habe so einen Gedankengang, so dass Fassaden abgerissen werden, ne? Um Gesichter neu entstehen zu lassen. Das ist ja, wenn man jetzt so ein klassisches Plattencover, man sagt ein Rap-Plattencover hatte, nicht immer, aber sehr oft hat ein Rap-Plattencover Elemente des Graffiti, so, ne?
Genau.
So, und dann sagst du, da war diese Verbindung da und da hat das hat diese starke Macht der Rap-Music, hat das Graffiti, den Graffiti so mitgezogen und mit Aufmerksamkeit geschenkt, weil Graffiti an sich weniger kommuniziert als Rap, aber da hat man dem Graffiti so ein bisschen geholfen. Heute ist es sehr oft so, dass die Plattencover oder die Cover an sich in der Rapmusik wenig Verbindung schaffen zu der klassischen Hip-Hop-Kultur oder zum Graffiti. Klar gibt es immer noch so viele Sachen, aber das ist sehr, sehr, sehr neutral. Viele Plattencover sind dann in der Form sehr neutral gehalten, auf den Künstler bezogen.
Genau.
Und das macht es dann eben für die restlichen Elemente oder der Hip-Hop-Kultur an sich schwierig, da irgendwie Bestand zu halten irgendwie, ne? Da, und das ist, was ich vorhin sagte, dass die Kultur durch sowas so ein bisschen ihre Seele verliert, so, ne?
Ja, genau. Das ist auch ein ganz guter anderer Aspekt dabei, sehe ich ganz genauso. Ey, ganz ehrlich, mir fällt gerade mal ganz kurz auf, nur zwischendurch. Wir haben jetzt hier quasi gefühlte 100 Minuten schon darüber gesprochen. Die Sendung ist gleich schon wieder vorbei.
Ja, dann gehen wir mal direkt in den Song, oder?
Wollen wir mal einen Song hören?
Gift of Gab, der Rapper, mit seinem The Gentrification Song.
Ja, sehr gut. Passt zu allem eigentlich, hier bei Love and Hate.
Ganz genau.
Backspin. Die Diskussionen hier über das Thema, was wir eben hatten bei Love and Hate, gehen auch danach weiter. Ich freue mich drüber, weil ich muss, also erstmal hier Nico, Dan und Bass und Love and Hate und so, ja, ja. Aber ich muss sagen, es macht auch immer wieder Spaß, weil, und das ist so ein bisschen der Love and Hate-Kern, deswegen hole ich ganz kurz aus und lass mich kurz reden. Ich sitze ja unheimlich gerne deshalb mit diesen beiden Jungs hier, weil sie aus einer Hip-Hop-Sozialisierung kommen, die vielleicht heute nicht mehr ganz so en vogue und nicht mehr so populär ist und dabei vielleicht auch einfach Gedanken verloren gehen. Und deshalb diskutiere ich gerne mit den beiden über ihre News und ihre Themen, weil sie quasi mir auch immer wieder das Gefühl geben, okay, was geht heute quasi verloren? Das sind so wie Waldorf und Stettler, die da auf dem Balkon sitzen und so ein kleines bisschen was erzählen, was die Generation von damals gehabt hat, was die Generation von heute vielleicht nicht hat. Und es verkommt ja immer schnell in so ein die und wir und gute Zeiten, schlechte Zeiten und keiner kapiert es und so. Aber deswegen ist diese Sendung so wichtig, weil wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann sollte man verstehen, dass es um irgendwie so einen Kern geht, der einem selber wichtig ist, wenn wir hier den Austausch darüber betreiben. Quasi es, und jetzt kommt die Überleitung, über Generationen hinaus am Leben erhalten wollen.
Oh. Sehr schön. 1+. Nico Hüls, bitte setzen Sie sich.
Genau, jetzt habe ich auch genug reden, jetzt bist du wieder dran. Apropos Stichwort Generationen. Dan, was hast du mitgebracht?
Ja, wir haben wieder so einen kleinen inneren Generationskonflikt, will ich mal sagen. Also Benny the Butcher ist hier jetzt gerade das Thema. Ein Rapper, der in einem Interview so eine interessante These aufgestellt hat, wo ich mich persönlich auch so ein bisschen wiedergefunden habe. Er meinte nämlich, dass das Rap-Ding halt so ein Erwachsenensport, also wenn man es mal wörtlich übersetzt ist, dass das so ein Erwachsenensport ist. Und da hat er so einen ziemlich coolen Satz gesagt. Er meinte, seinem 24-jährigen Ich würde er jetzt so ein bisschen die Leviten lesen können. Er ist jetzt, glaube ich, 34 und er meinte, egal, was ich als 24-Jähriger gesagt habe und wie stark ich mich gefunden habe, jetzt mit 34 kann mir das 24-jährige Ich das Wasser nicht mehr reichen. Und ich finde, er hat irgendwie auf jeden Fall recht. Du kannst als Young Gun, kannst du so viel Erfolg haben, wie du willst. Ich glaube, dass dieses Rap-Ding, wenn du es halt richtig aufziehst und halt auch als, sag ich mal, als Leidenschaft siehst, dass du dich stetig verbesserst und dass es nicht so ein Ding ist, wo du sagst, okay, mit Ende 20, Mitte 30 höre ich einfach auf, weil ich bin zu alt dafür. Dieses Thema, dieses Problem hatten wir ja auch schon mal irgendwie, wo man dann immer irgendwie denkt, ja, wieso finden denn alle, dass Rap so ein Ding nur für die Jungen ist? Wieso kann auch nicht ein 50-Jähriger oder End-50-Jähriger Melly Mel noch eine neue Nummer rausbringen und das dann als ernst anzunehmender Song gilt. Das ist immer so ein Konflikt, den ich bisher nur im Hip-Hop irgendwie sehe. Ich kenne keine alten Rockstars, die von den Fans irgendwie dafür gedisst werden, dass sie halt alte Säcke sind und immer noch ihre Musik machen. So, weil dafür sieht man, dass die Stones, die nehme ich ja immer so gerne als Beispiel, immer noch auf Tour sind und immer noch eine sehr, sehr große Fanbase haben und die Leute auch auf neue Musik warten. Und ich finde, beim Rap sollte das definitiv auch so sein. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu dem Thema. Ich finde halt diesen Vergleich finde ich halt mega geil. So, der spricht mir da wirklich aus der Seele. Also jetzt in meinem Alter, meinem 24-jährigen Ich, das würde ich sofort wegbatteln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So. Ob man sagt, nee, okay, ja, ob ich jetzt 34 bin oder 24, ich sehe da keinen wirklichen Unterschied. Weiß ich, wie ihr das so für euch seht.
Du hast so ein bestimmter Mindstate, also ich finde es auch, dass so ein bestimmter Mindstate, der braucht Zeit zum Reifen. Ja, Zeit zum Reifen, glaube ich, so, ne? Also zum Wachsen, wie so ein guter Whisky oder so, oder irgendwie, der irgendwie erstmal 10 Jahre im Fass liegen muss, der ja auch aktiv ist, ne? Man vielleicht auch nicht, das ist nicht die Außenwirkung, vielleicht, oder da passiert nicht viel, aber es sind ja trotzdem Prozesse, die stattfinden bei solchen Sachen. Das muss erstmal reifen, wie ein Käse oder wie auch immer. Vielleicht nicht der beste Vergleich so. Aber er sagt ja auch in diesem Interview, das ist eigentlich ursprünglich ein Video-Interview, ja, was so ein bisschen runtergesprochen, runtergeschrieben wurde. Er sagt ja auch, dass so die besten Sportler die Veteranen sind. So, ne? Natürlich, genau. Die kompensieren, aber da ist es ja auch eher so, wenn man es führt mit Fußball vergleicht. Wie heißt der in Werder Bremen, Nico Spezi mit 40 jetzt noch?
Pizarro.
Er ist vielleicht nicht der, nicht mehr so der schnellste und nicht der wendigste, aber er hat über die 20, 25, 30 Jahre, die er Fußball spielt, so viel kleine Finessen gelernt, mit denen er ganz viel kompensiert und er seine Bandbreite des Fußballspiels, und wenn es nur seine Übersicht ist, wie man so, ne? Seine
genau. Übersicht ja, ist. Wahrscheinlich muss er gar nicht mehr so viel laufen wie seine.
Genau, weil er einfach, Leute, er weiß genau, welchen Winkel er einschlagen muss, um da und da zu sein. Das macht ihn als Veteran aus. Und das ist so, finde ich, so kann man auch so ein bisschen auf diese Rap-Kultur oder bleiben wir jetzt mal bei der Rap-Kultur. Kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen adaptieren.
Ich fand auch
eine ziemlich coole Aussage von Benny the Butcher. Er hat so gesagt, dass das Hirn ist halt wie ein Muskel. Ne? Und als Rapper oder als MC musst du natürlich immer im Training bleiben. Und das ist das, was er so auch ein bisschen den Young Guns so ein bisschen ankreidet, dass halt der Inhalt manchmal da halt einfach zu kurz kommt bei denen, ne? in den ganzen Texten. Und dass er sich natürlich auch schon mal ein bisschen mehr wünscht, dass da halt ein bisschen mehr rüberkommt, einfach generell vom Inhalt her. Und ich fand halt diesen Vergleich mit diesem Gehirn als Muskel ziemlich spannend. Und jetzt darfst du, Nico.
Nee, mir ist nur eben gerade so eingefallen dazu, weil das jeder wahrscheinlich Fußballer oder egal auf welchem Level er gespielt hat und wahrscheinlich für alles andere auch. Und wenn es um das, keine Ahnung, Mädels klären in der Diskothek geht oder so, man sammelt irgendwann einfach Erfahrungswerte. Das heißt, das jüngere Ich wird selten dem älteren Ich voraus sein. Es ist ja sogar eher gewünscht und erhofft, dass das ältere Ich in der Lage ist, dem jüngeren Ich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey Junge, das war nicht so cool. Wenn es nicht so wäre, wäre es fast ein bisschen gefährlich. Egal wie wenig wild man war oder wie wenig exzessiv man gewesen ist. Allein der Blick ändert sich schon. Und ich glaube auch, dass ich früher vielleicht noch ein bisschen anderen Blick gehabt habe als heute. Insofern, der Punkt, den sehe ich auf 100%. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass dieses automatisch Altern mit Musik eine sehr große Herausforderung ist, die vielleicht auch wieder damit zusammenhängt. Denn ich habe auch schon Rap-Artists gesehen, die 50 plus waren, wo ich mir gedacht habe, ey Jungs, muss jetzt nicht unbedingt mehr sein. Es gibt aber auch wiederum Leute, die 50 plus sind, wo ich mir denke, ja Mann. Und ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, vor ein paar Wochen auf dem Festival Bob Dylan gesehen, der da, und das war so, da standen auch, das war auch auf dem Roskilde Festival in Dänemark, da standen auch 50.000 Menschen vor der Bühne und alle gucken Bob Dylan zu, aber du hattest ein bisschen das Gefühl, sie sind da, weil sie alle mal Bob Dylan auf der Bühne sehen wollen, aber jetzt keiner wirklich so gedacht hat, wow, ist der krass.
Ich habe mal vor ein paar Wochen auf zwei, drei Wochen hier bei uns in Hamburg Sugar Hill Gang und Melly Mel live gesehen.
Ach, hast du dir das angeguckt?
Ich war da, ja. Und ich war ja sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich dachte so, boah, die alten Männer, ich meine natürlich auch nochmal ergänzend zu deinen Erfahrungen, die du dann hattest und die ich da teilweise auch schon hatte. Also ich habe auch schon ein paar ältere Haudegen live gesehen und war da teilweise auch nicht wirklich begeistert. Aber ich war so geflasht und dachte mir, ey krass, Alter spielt da echt keine Rolle und die haben einfach eine Party zelebriert und da hätte sich jeder eine Scheibe von abschneiden können. Jeder Künstler, egal wer es ist, ob es jetzt Newcomer ist oder irgendwie Nas oder wer auch immer, vollkommen egal, jeder hätte sich von den Jungs eine Scheibe abschneiden können. Also das war wirklich mega geil.
Wenn man das jetzt von der Konsumentensicht oder von der Konsumentenwarte aussieht dann oder betrachtet oder auch Künstler sagt, er sagt ja auch, Benny sagt ja auch, also es ist ein Erwachsenen, Sport sozusagen, aber er sagt in erster Linie auch, das findet alles in einer erwachsenen Welt statt. Du bist jung und es findet du bist zwar jung und es ist gut, was du machst, aber es findet alles in einer erwachsenen Welt statt. Also es ist auch ein erwachsenen Ding, was du da machst. Ne, so sagt, so also ich sehe das immer so ein bisschen, dass man, wenn man so ein bisschen die, mit dem Alter, wenn man selber reift und erwachsener wird, dass man man geht von diesem Konsumieren zum Genießen über. Das ist für mich so, ne? Das ist so, man nimmt das anders wahr. Also man kriegt das alles so rein, den Rap zieht man sich so rein, konsumiert so, aber wenn man so erwachsen ist, dann konsumiert man nicht mehr, sondern man genießt das anders, man nimmt das anders wahr. Das sind für mich so zwei Stichworte, die ich da ganz gut mit reinlegen kann.
Ja, und ich würde sagen, dann genießen wir jetzt einfach mal ein bisschen Mucke, ne? Damit wir noch ein letztes Thema hinten dran setzen können in der Sendung.
Ja, ich habe spontan was anderes jetzt gerade rausgesucht, Bass. Aber es passt perfekt, denn der Song heißt Grow Man Sport von I&I, produziert von Pete Rock.
Sehr gut.
Wollen wir hören?
Let's go.
Alles klar.
Backspin. Zielgerade bei Love and Hate. Mein Name ist Nico, bei mir sind
Boogie Down Bass und
12 Finger Dan.
Yeah.
Und jetzt müsst ihr überlegen, welche Stimme zu wem gehört. Und da habt ihr jetzt noch genau 5 Minuten Zeit, um euch darüber Gedanken zu machen. Solange sind wir bei unserer bunten Reise durch Hip-Hop. über viele Sachen gegangen. Wir haben schon über Graffiti gesprochen, aber Finale, 5 Minuten, Base, du hast noch ein Thema.
Ja, wir gehen mal zum Graffiti. Wir haben ja sehr viele Themen, es geht viel immer Rap. Das, was ich vorhin beklagt habe, ne? Dann ist es, dreht sich immer alles nur um Rap.
Und dann redest Rap, du selber Rap, über Rap hier, ne? Aber wir haben über Graffiti geredet, also sag ja, an, was ist.
Okay. Letztes Thema, New Orleans, ich lese mal einfach vor, New Orleans slashes prices on mural permits as street art popularity skyrockets. Also kurz und knapp, New Orleans ist eine geile City, weil sie öffentlich an öffentlichen Gebäuden oder Gebäuden, die der Stadt gehören, ich habe es noch gar nicht so richtig, aber ich glaube an Gebäuden, die der Stadt gehören, darf man öffentlich Graffitis anbringen. Man muss sich vorher bei der Stadt die Erlaubnis holen. Die Stadt New Orleans hat Bock drauf, dass die Stadt bunt wird. Die Stadt New Orleans bietet sozusagen die Stellfläche, um da das künstlerische Treiben in Form von Murals, wer sich auseinandersetzt. Also New York ist auch eine Hochburg. So, ne? In jeder großen City gibt es extrem große, großflächige Murals, richtig große Wandbilder, die richtig geil sind. Also der kunstvolle Aspekt da drin ist schon Hammer, wenn man sich da mit Murals so beschäftigt. Und New Orleans geht halt einen Schritt weiter und sagt, ey Jungs, der Preis, also nicht, dass es schon nicht schon immer mal so irgendwie erlaubt hat oder Sachen zur Verfügung gestellt hat, aber die Hürde dahin wurde verkleinert. Also irgendwie nur so ein Obolus-Preis, glaube ich, $50. Irgendwie, da holt man sich quasi eine Genehmigung, wie so ein Ticket zum U-Bahn fahren, so ungefähr. schlägt denen wahrscheinlich das Konzept vor und alles und dann und muss natürlich Sicherheitsbestimmungen und alles einhalten. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und dann können die Leute loslegen. Ich meine, ich sage ja, was für eine geile City ist das denn?
Ja. So, ist insgesamt einfach geil, dass es da verstanden wird wie Street Art. In diesem Fall ist es dann schon Street Art, dem Gesamtbild der Stadt gut tun kann. Und das habe ich auch schon in verschiedensten Städten erlebt. Auch so Porto ist auch so eine Stadt, wo du sehr viel davon siehst. Aber Lissabon, überall im Prinzip, wo sie es verstanden haben, wo es den Raum dafür gibt. Ich glaube, Athen ist eine, wo es fast ungewollt passiert, weil die Polizei nicht mehr eingreift. Aber es hilft immer dem Gesamtbild dann auch wieder für Touristen, für von außen kommenden, um einfach noch sich mehr in Städte zu verlieben, weil sie zeigt, wie kulturell
ja,
sie
es sind. Also es zeigt ja auch den Künstlern, das ist wie eine schöne Ausstellung der ansässigen Künstler, beziehungsweise gibt es ja auch dann Mural-Tourism, wo dann, 100%, auch, wo ja. dann die Artists in die Stadt kommen und sagen, ich möchte hier ein Mural New Orleans malen. Ich meine, es hat vorher, dieser Permit, es hat vorher $500 gekostet. So, ja. Ne? Also da überlegt man sich das schon. Also welcher Künstler, wenn man über Doden, über Graffiti-Künstler oder allgemein Wandmaler redet, da sitzen ja auch nicht immer so die Euronen oder die Dollar locker. Und $50 ist ja schon, ne, das sind 12 Dosen. So
ist halt der Punkt, ob man bereit ist, quasi den ob man eventuell den legalen Charakter daran feiert, ob man das machen möchte oder ob es seine Graffiti-Ehre ankratzt. Aber es ist mit anderen Worten auf jeden Fall für jeden eine Reise wert, mal nach New Orleans zu fahren. Denn wir haben jetzt Sommerzeit, das heißt, wenn ihr Lust habt, das Wetter soll da ganz gut sein. Ihr könnt euch versuchen, noch ein Ticket zu buchen und dann geht ihr dann mal lang. Es wird sicherlich auch eine Tour da geben, wenn ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher.
Bestimmt, ja.
Auf jeden Fall.
Wir gehen auch in eine kleine Sommerpause. Sagen wir, wie es ist. Base muss noch ein bisschen recherchieren für die nächsten Folgen. Er hat gesagt, er braucht mehr Zeit. Er möchte seine Aufgaben als Redakteur sinnvoll und vernünftig nachgehen. Deswegen werden wir eine kleine Sommerpause machen, in der wir so ein bisschen auch den 25. Geburtstag von Baxman einleiten, der jetzt quasi ansteht, wo wir quasi mit Classic Mixes der Redaktion euch in den nächsten Wochen so ein kleines bisschen diese Sommerpause versüßen, bis wir dann wiederkommen mit Love and Hate und auch Rockin' with the B-Bass und allem drum und dran.
So sieht es nämlich aus. Baxman FM ist ja trotzdem da mit cooler Musik. Genau.
Wir hören nicht auf. Baxman FM geht weiter. Die Podcast-Versionen kommen alle. Euch beiden eine schöne kleine Urlaubszeit. Ich hoffe, ihr macht das, was ihr immer macht. Ihr fliegt nach New York und setzt euch ins, wie heißt das Theater? Force Apollo Theater und da mit den CD-Jungs auseinandersetzen.
Nee, dann lieber cool in die Lower East Side, in den Park, wo das alte Amphitheater vom Wildstyle noch steht.
Sehr schöner Ort. Begrüßt den Squirrel von mir. Ich habe mal so ein geiles Foto von unserer letzten Tour gemacht, von so einem Squirrel, der quasi da neben mir gesessen hat und gechillt hat. Ich mache was Ähnliches, glaube ich. Ich mache einfach eine Weltreise im Hip-Hop. Nee, Europareise im Hip-Hop mache ich, habe ich mir überlegt. Also, danke euch. Ihr kriegt alle Folgen und alle Informationen auf backspin.de und bis dann.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao.